Nachdem wir beim Betrachten des Buches der Offenbarung Jesu Christi in einer Hinsicht die Dienste der Engel, die dort auftreten und von Gott eingeordnet sind, etwas näher angeschaut haben und dann kurz einmal so das zusammengefasst haben, die Gesetzgebung vom Sinai wird uns bezeugt durch zwei, drei gewaltige Zeugnisse, durch den geistgefüllten Zeugen Stephanus, wenn er dann am Schluss seiner Rede an die zu toben beginnende Menge in Jerusalem die Worte richtet: Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen und nicht beobachtet habt. Auf Anordnung von Engeln hin. Und Paulus wieder im Galaterbrief, dass das Gesetz zwischen die dem Abraham gegebene Verheißung und deren Erfüllung. Ist das Gesetz zwischen hineingekommen, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber, Herr Paulus weiter, ist nicht von einem, in Klammern gesandt, Gott, sondern von vielen Menschen. Gott aber ist einer. Wir haben dann zusammenfassend sagen dürfen, sehen dürfen, nicht nur ließ Gott Engel antreten in einer himmlischen Ratsversammlung, und zwar nur heilige Engel, nur die Rechte der himmlischen Ratsversammlung, um hier ihre beratenden Stimmen, ihre Gesetzesanträge vorzubringen, wobei er dann, der Vorsitzende, entschieden hat, was aufgenommen wird und was nicht in Frage kommt. Dass die Engel als einerseits, auf einer Seite, die Anordner, die gesetzgebende Behörde waren, und was nun die Gerichte Gottes betrifft, soweit sie unbarmherzig erscheinen, sind es wieder Engel, die heilige Engel, die ausführende Behörde darstellen. Angeordnet durch Engel, und alles, was das Gesetz nun fordert, und nicht Folge geleistet wird, übertreten wird, versäumt wird, das wird gerichtet. Sofern, und zwar von Engeln, sofern die Betreffenden eben nicht die Rettung in Christo Jesu angenommen haben. Wer glaubt, kommt nicht ins Gericht, auf das ihr nicht mit dem Kosmos gerichtet werdet. Durch Engel. Und dazu möchten wir jetzt heute Abend die biblischen Zeugnisse und Zusammenhänge etwas näher ansehen. Es ist so sehr entscheidend, dass uns in dieser Beziehung möglichst große Klarheit geschenkt ist, um in der heutigen Zeit die Dinge, die bereits begonnen haben zu laufen, uns verständlich sind. Verständlich sind, dass wir nicht noch mit Fragen oder gar mit Fragenkomplexen vor unserem wunderbaren Gott stehen und auch, wenn auch nur ein Stück weit so denken wie die Welt, die Fragen sind, wo ist da der Gott der Liebe, wo ist da der Vater der Barmherzigkeit, wenn so her und zugeht in der Weltgeschichte. Wir beachten, bedenken, es gibt einen Gott, einen einzigen, der diesen Namen verdient, dem dieser Name allein zukommt. Dann gibt es einen einzig gezeugten und geborenen Sohn Gottes. Nun bezeugt uns aber dieser eine Gott und dieser eine Sohn im Heiligen Geist zusammen, dass sie es so geordnet haben, dass es viele Götter und viele Söhne des Höchsten gibt. Das tönt gar nicht kirchlich-evangelisch, noch kirchlich, ja. Ein Katholik könnte noch denken, ja, der meint jetzt die Heiligen. Da könnte man noch mehr Verständnis finden. Ein Jude versteht das nicht unschwer, vielleicht noch am besten, finde ich gut auch.
Ja,
ja, ja, ja, und ich habe gesagt, ihr seid Götter und Jehova ist der Gott der Götter. Er würde sich bedanken, der Gott der Götzenbilder zu sein, nicht wahr? Sondern er ist der Gott der Götter. Derjenigen Hoheiten, die er selber eben Götter genannt hat und ihnen göttliche Vollmacht erteilt hat. Söhne des Höchsten, lesen wir in einem Zusammenhang, dass der Höchste zu der einer himmlischen Versammlung von Cheffürsten, Hauptfürsten spricht, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Also nicht nur einige. Gott, ein einziger Gott, wirklich, und ein einziger gezeugter Sohn, aber viele Götter und viele Söhne des Höchsten. Gott ist Geist, lesen wir. Wesenhaft. Es ist nur ein Geist. Und es gibt neben diesem einen Geist sehr viele Geister. Er ist auch der König der Könige. Es gibt nur einen König, den Gott gesalbt hat. Aber neben diesem einen gibt es sehr viele Könige, und zwar nicht nur auf der Erde, sondern auch in den Himmel, Throne. Er ist der Fürst der Fürsten. Das heißt, es gibt wohl nur einen Fürsten, aber neben ihm viele Fürsten. Kümmer. Er ist der allein Gewalt hat über alles, aber es gibt viele Gewalten neben ihm. Und wenn wir diese Zusammenhänge beachten und diese Tatsachen, dann haben wir schon, ohne dass wir es merken vorerst, 1000 Antworten auf ebenso viele Fragen. Wieso? Wenn es eben nach der Ordnung Gottes nicht nur einen Gott gibt, sondern dass er viele eingesetzt hat und ihnen gesagt hat, ihr seid Götter, Mehrzahl von Gott, Söhne des Höchsten, ihr seid Geister, ihr seid Fürstentümer, ihr seid Könige, ihr seid Herren, Kyriein, genau wie er der Kyrios der Herr. Und unser Gott, der Höchste, nun eben nach seiner Herzensgesinnung und seiner geistigen Einstellung, der ist, der immer gern der Letzte sein will und allen anderen den Vortritt lässt, dass die einmal zeigen können, was sie für Götter sind, was sie für Herren sind, was sie für Fürsten sind, was sie für Söhne sind. Und dann ist, muss man sich staunen, dass es nicht noch schlimmer aussieht im Kosmos, in der Welt, wenn man das sehen darf. Dann müssen wir eigentlich die niedersten Geisterordnungen, das sind die himmlischen Heerscharen, die Heerscharen von Dämonen, die Heerscharen von heiligen Engeln. Es gibt Heerscharen, Engel, Heerscharen Satans und Engel, Heerscharen eines Michaels. Und die treten bald zum Endkampf an. Und er sprach, der Prophet zum König, darum höre das Wort Jehovas. Ich sah Jehova auf seinem Throne sitzen und alles Heer der Himmel bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und Jehova sprach, wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Das war der Ratschluss. Das musste geschehen. Jetzt kann man noch Detailfragen auf, wie und im Einzelnen das nun durchgeführt werden soll. Eigenartig, aber fein, ist wie es jetzt heißt, und der eine sprach so und der andere sprach so. Also was sehen wir bei uns? Ein richtiges Parlament mit einer Rechtsfraktion der Rechten und einer Fraktion der Linken. Vielleicht auch eine Mitte. Da trat der Geist hervor. Wenn wir das lesen, wäre es im Hebräischen, der Geist. Denken wir, das kann nichts anderes sein als der Geist Gottes. Achtung. Stellte sich vor Jehova und sprach, ich will ihn bereden. Wodurch, denn jetzt, der Vorsitzende, muss jedes Detail, wie jedes Detail ist, um dann sein Jawort geben zu können. Wodurch? Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein in dem Munde aller seiner Propheten. Jetzt die Frage, war das einer von der Rechten oder aus der Linken? Aus der Linken, von der Opposition. Klar. Jetzt wissen wir, dass Gesetzesfeuer ging nicht aus seiner Linken hervor, sondern, wie wir gelesen haben, aus seiner Rechten. Das sind die Heiligen einfach, die Rechten. Das sind die Konservativen, könnte ich auch sagen. Und die anderen, das sind die Opposition, das sind die Revolutionäre, die Nein sagen, können wir auch sagen. Wir schlagen auf Psalm 68, Vers 17. Der Wagen Gottes sind zwei Zehntausende, Tausende und Abertausende. Der Herr ist unter ihnen, ein Sinai an Heiligkeit. Also wieder Bestätigung, Gesetzesfeuer aus seiner Rechten. Jetzt haben wir das Stichwort Sinai zweimal gelesen. Wir schlagen noch einmal auf Apostelgeschichte 7. Der Spachist Stephanus. Vers 30. Und als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm, dem Mose, in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Ein Engel. Und wenn wir dort im zweiten Buch Mose nachlesen, dann finden wir Folgendes. Zuerst heißt es, und der Engel Jehovas redete aus dem Dornbusch mit Mose. Der Engel, genau wie Stephanus das bezeichnet. Aber kaum haben wir gelesen, dass ein Engel aus dem Dornbusch mit Mose geredet hat, lesen wir, da trat Mose dazu und Jehova sprach aus dem Dornbusch zu ihm so. Und dann heißt es, nachher, und Gott redete mit Mose aus dem Dornbusch. Ja, was gilt es? Ich weiß, die scheinbar nächstliegende Erklärung, aber wirklich nur scheinbar, ist die, der Engel im Dornbusch sei der Herr Jesus gewesen. Warum nicht? Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Und die anderen Zusammenhänge werden wir gleich sehen und verstehen. Nicht nur das, sondern, ja, jetzt bei der Gelegenheit angekommen, wollen wir uns noch einmal sagen lassen, nachdem Gott seine Eier, nicht nur seinen Namen Gott, Elohim, an erschaffene himmlische Herrlichkeitswesen abgetreten hat, ihm Vollmacht gegeben hat, in seinem Namen, sogar mit seinem Namen anzutreten und irgendetwas zu bestätigen. sondern auch den Namen Jehova, den Namen El, Elohim, Adonai, wie, bitte, wie im Griechischen, wir kennen den Namen Kyrios, dieser Name Kyrios heißt Herr. Gebührt nur Gott. Wenn wir sagen, der Herr ist mir erschienen, dann wisst ihr alle, was ich für einen Herrn meine. Nur einen. Und Paulus das bezeugt, oder die Propheten. Aber wie viel Mal finden wir Herren in der Weltgeschichte und in der Bibel? Kyrios und im Alten Testament Herren, hohe Herren, Würdenträger, nachdem Gott seine eigenen Gottesnamen an andere Geistwesen verliehen hat, ja sogar an Menschen, sogar an Menschen. Von Mose spricht Gott, oder zu Mose, ich habe dich zum Elohim des Pharao gesetzt, das heißt zum Gott des Pharao. Und die 70 Ältesten als Richter, die richterliche Funktion hatten, neben Mose, über das Volk Israel, die werden etwa an 7 Stellen im Alten Testament Gott Herr genannt, Elohim. Ihr sollt die geringeren Anliegen des Volkes vor die Elohim, vor die Götter bringen. Lesen wir etwa 7 Mal. Und Mose ist in Bezug auf diese Elohim, diese Richter, der Gott dieser Götter. Als irdische, in Fleisch gegebene Darstellung der gewaltigen Gegebenheiten und Ordnungen Gottes in der unsichtbaren Welt. Und jetzt verstehen wir ein Wort Jesu, wenn wir hier angekommen sind. Das muss im, jawohl, Achtung, im Evangelium Johannes stehen. Wenn ich die Stelle gar nicht gerade finde, finde ich sie so, wo Jesus ausgerechnet dieses Wort aufgreift, Johannes Evangelium. Kapitel 10 in den Versen 33 von 33 an. Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jetzt gibt es tatsächlich Theologen, die sagen, Jesus hat nie gesagt, er sei Gott. Dabei gibt es so viele Bibelstellen, erstens, die das direkt sagen. Und hier haben wir seine Gegner vor uns, nicht? Die verurteilen ihn, die wollen ihn steinigen, weil er sich selbst als Gott erklärt hat. Da haben wir also die besten Zeugen, nicht? Für diese Tatsache. Jesus antwortete ihnen, also jetzt sind sie im Begriff, ihn zu steinigen, weil er erklärt hat, er sei der Sohn Gottes. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Das steht im Psalm 32. Gehört auch zum Gesetz. Wenn er, fährt der Herr Jesus weiter, jene Götter nannte, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Ne? Denn jetzt würden wir Christen uns melden und sagen, was? Götter? Gibt es doch nicht. Gibt es doch nicht. Da sind wir doch belehrt worden. Und der Jesus sagt, das Wissen zum Voraus und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, die da sagt und schriftlich es niedergelegt hat, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und in den Kosmos gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Nicht? An jener Stelle, die hier angeführt wird, steht im Einsatz, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten. Also, als Gesetzeslehrer dürften Sie wissen, dass es nach der Ordnung Gottes des Höchsten Götter gibt und Söhne des Höchsten Gottes. Wenn er nun mit seinen Werken ausgewiesen, mit seinen Göttlichen, sagt, er sei Gottes Sohn, dürfen Sie ihn doch nicht ohne weiteres der Lästerung sein, denn Sie müssten jetzt doch das erste Mal untersuchen, ob er nicht doch einer von Ihnen sein könnte. Wenn wir daneben noch das Wort des Apostels Paulus halten, der hier auch darauf eingeht, und zwar oder Paulus das Wort, so haben wir es doch nur mit einem Gott, dem Vater, und bitte? Dankeschön. Schlagen wir auf. Hallo. Eben bezeugt er in Vers 4, 1. Korinther 8, Vers 4, was um das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist im Kosmos. Das wissen wir. Und wenn sich unser Gott, ich wäre nicht erstaunt, 30 bis 50 Mal nennen lässt, schon im Alten Testament, der Gott der Götter, also ja nicht, wie übersetzt wird, der Gott der Götzen, da hört Gedanken er sich, ganz sicher. Warum? Weil ein Götzenbild ja schon in unseren Augen nichts ist, dann wäre er ja ein Gott der Nichtigkeit. Aber ein Gott der Götter, das ist etwas. Das Gewaltige. Er fährt weiter. So wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist im Kosmos und dass kein anderer Gott ist als nur einer. Denn da es ja allerdings solche gibt, die Götter genannt werden, das ist nur noch die Frage, von wem? Von wem werden sie Götter genannt? Von Gott, dem Höchsten und vom Sohn. Die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf der Erde. Was? Auf der Erde gibt es auch solche, die Götter genannt werden. Wir haben schon gehört, Mose ist der Gott des Pharao, zum Gott des Pharao gesetzt, von Gott dem Höchsten, und seine 70 mitarbeitenden Richter und Ältesten in Israel wurden Götter Elohim genannt. Es sei im Himmel oder auf der Erde, das steht ja auf dem Gesetz, Mose, Gott und die anderen. Sei es im Himmel oder auf der Erde, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. Bei Paulus in 1. Korinther, Kapitel 8. So ist doch für uns, das ist das Wunderbare, ein Gott, der Vater, und ein Herr, der Sohn. Ja. Aber die Völker und die ganze Menschheit und die übrige Kreatur ist von Gott dem Höchsten vorläufig noch den Göttern und Söhnen des Höchsten zur Verwaltung übergeben. Und der Chef aller ist derjenige, der Gott und Fürst dieses Zeitalters ist. Und dieses Zeitalter ist die zeitliche Begrenzung vom gegenwärtigen bösen Äon. Die zeitliche Begrenzung. Denn Paulus schreibt im Epheserbrief vom Kosmos dieses Äons. Dieser böse Äon bildet gleichzeitig einen Kosmos. Es gab zwei oder drei Kosmoi, welchen schon vorher. Zum Glück gibt es einen zukünftigen Kosmos, und das ist Offenbarung 11, Vers so und so, der Kosmos unseres Herrn, unseres Gottes und seines Gesalten, Jesus Christus, ist gekommen. Der Kosmos. Jener kommende Kosmos, von dem wird dann unser Herr nicht mehr sagen, mein Reich ist nicht von jenem Kosmos. Wenn er da sein wird von diesem Kosmos, nein, das ist dann seine Welt. Die erneuerte Welt. Also, Kosmos ist sonst durch die ganze Schrift negativ geladen. Warum? Weil der Gott und Fürst dieses Zeitalters, gleichzeitig dieses Kosmos, eben der Gott und der Fürst dieses Kosmos ist. Und diesen Fürsten hat Gott der Höchste durch seinen Sohn die ganze Vollmacht übergeben für die und die Haushaltung im Kosmos. Aber wir müssen da wieder zurückschalten, um bei der Linie zu bleiben, um die es heute Abend geht. Was haben wir hier oder dort im Johannes-Evangelium noch gelesen? Steht nicht, ich lasse jetzt etwas aus, steht nicht im Gesetz geschrieben, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Warum sagt er jetzt in eurem Gesetz? Es scheint, wie wenn er sich nicht ohne weiteres persönlich mit diesem Gesetz identifiziert. Er sagt nie mit unserem Gesetz. Eins wissen wir, als er als Menschensöhnlein geboren wurde, wurde er unter Gesetz geboren. Unter Gesetz geboren, weil er ein Jude war. Weiß nicht, darf ich den Gedanken aussprechen? Ich denke, wir sind ja einigermaßen wenigstens Jünglinge in Christo, wenn nicht Erwachsene oder Väter. Mir scheint aus diesen Zusammenhängen hervorgehen, dass die große Freude der Engel anlässlich der Geburt des Jesus Knäblein, die dort erschienen ist und in ihrer Herrlichkeit, als sie da gejubelt haben, dass sie sich nicht zuletzt gerade deshalb so gefreut haben, weil sich nun, sie kannte ihn, wer er war, dass er der einzige Sohn des Höchsten war. Als solchen haben ihn ja die Dämonen sogar gekannt. Bist du gekommen, schreien die Dämonen, uns vor der Zeit zu teilen? Wir kennen dich, du bist der Gesalbte Gottes des Höchsten. Also war das hat kein Zweifel. Sie kannten ihn, aber was haben sie nicht erkannt? Das heißt, sie kannten ihn, ja, ein Stück weit. Was haben sie nicht erkannt? Was war ihnen verborgen? Darf ich so fragen, von der negativen Seite, hätten sie wohl auch so nur gejubelt, wenn sie den Ausgang gewusst hätten, den das Knäblein in der Krippe nehmen würde. Ich habe den Eindruck, sie haben gejubelt, weil dieser Höchste, der Sohn des Höchsten, als den sie ihn kannten, es sich gefallen ließ, sich sogar unter das Gesetz zu stellen, das sie angeordnet hat. Das war für sie doch eine Ehre und ein nicht geringer Hoffnungsstrahl, nicht? Dass ihre Sache vielleicht dort noch gerettet werden kann. Bitte, weil
ich du hast ihn ein wenig unter die Götze, oder?
Jawohl, das gehört hierher. Der Hebräer schreibt, Gott hat ihn ein wenig oder für kurze Zeit unter Engel erniedrigt, indem er ihn unter das Gesetz der Engel gestellt hat. Die betreffende Psalmstelle, ich glaube, Psalm 8, heißt im Hebräischen, diesen Sohn des Menschen, des Menschensohn, hast du ein wenig unter die Elohim, unter die Götter erniedrigt. Also sehen wir, was das für Zusammenhänge sind. Wir sagen jetzt, wir gehen zurück zu Apostelgeschichte 7 und sind erstaunt, dass wir in Vers 35 nochmal lesen, diesen Moses in der Mitte hat Gott zum Obersten und Retter gesandt mit der Hand des Engels, der ihm in den Dornbusch erschien. Dieser Mose führte sie heraus, indem er unter uns Zeichen tat in Ägypten und so weiter. Und Vers 38, dieser Mose ist es, der in der Versammlung in der Wüste mit den Engeln, welcher auf dem Berge Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern gewesen ist. Mose, der lebendige Aussprüche oder Aussprüche des Lebens empfing, um sie uns zu geben. Also sogar auf dem Berge oben, ich darf sagen, selbst ich, man ist sogar da. Weil es sind jetzt 5 oder 7 Jahre, oder viel mehr nicht, habe erst langsam, aber sicher erkannt, selbst auf dem Sinai war es weder Gott der Vater noch der Sohn, sondern ein abgeordneter Engel, der von der Versammlung der Rechten der Engel oder der Fraktion der Rechten der Engel abgeordnet wurde, den von ihnen beratenen, von Gott genehmigten Beschluss zu überbringen an Mose. Warum? Wir wissen ja von Josef, wir kommen wieder auf jenes wunderbare Bild zurück, jenes Vorbild der Schrift, das ergreifen, damit vor uns stehen könnte. Solange Josef mit seinen Brüdern harte Worte redete in Ägypten, Kundschafter seid ihr und nicht ehrliche Leute. Sie haben sich ja bei ihm vorgestellt, wir sind redliche Leute. Hat Josef ja vielleicht Mühe gehabt, keine Miene zu verziehen, nicht bei den Augenblicken. Oder kein Wort zu sagen. Wir sind redliche Leute. Wunderbar. Übrigens, es gibt heute auch wieder redliche Leute. Eine sogenannte intellektuelle Redlichkeit. Ja. Eine intellektuelle Redlichkeit, die darin sich redlich vorkommt, klarstellen zu können, dass die alte Bibel in der Hauptsache nur aus Märchen sich zusammensetzt. Sie kommen sich als redlich vor, weil sie so ehrlich seien und zugeben, dass das eben altes, dummes Zeug ist. Da wird auch einmal ein höherer Josef zuerst etliche harte Worte mit ihnen reden müssen, aber dann nicht selbst, sondern wie Josef durch den ägyptischen Dolmetscher. Und erst als der Judas, ausgerechnet der Judas, sein Herz so bewegen konnte, merkte er, der hat das den Brüdern gesagt, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den in der Grube verhungern lassen, verkaufen wir ihn doch an die Israeliten, dann haben wir einen Gewinn. Ne? Der sprach zu Josef, dein Knecht ist vor seinem Vater würde geworden, für diesen unseren jüngsten Bruder. Und wenn wir diese nicht wieder nach Hause bringen, dann bringen wir das graue Haar unseres Vaters mit Schrecken und mit Mühsal ins Grab. Und so weiter. In dem Augenblick heißt es, da konnte sich Josef nicht mehr länger halten, ließ alle Ägypter hinausgehen sein Innerstes gemacht und weinte sich zuerst aus. Und jetzt kommt er selbst und spricht: Fürchtet euch nicht, ich bin Josef, euer Bruder. Also, das Gesetz verurteilt einen Menschen ohne Barmherzigkeit. Ist das die Weise des Heiligen Geistes? Die Weise Jesu? Die Weise des Vaters der Barmherzigkeit? Nein. Danke, sehr gut.
Ja, gerne.
Ja.
Er zeigt also, Kapitel 9, Vers 2, zeigt es sehr, dass es der Liebe ein Kammerhaus ist.
Ja.
Wenn du es einfach errichtest, um Gottesdienst, der Tempel oder heilige Städte, nun war es dann, wenn du es ein Gleichnis für die gegenwärtige Christ bist. Nach welchen Nachgaben als auch Opfer dargebracht werden, die Ideen der Gottesdienst darin nicht können vom Kommen machen, was das Gewissen angeht, die das allein in Speisung getränken und mehr oder weniger vorzüglichen Kaufen und Rechtsatzungen für das Fleisch bis zum Christ der Zurechtbringung aus ihnen gibt. Also ich sehe, dass Gott da genau gerechnet hat. Das Gesetz wird einmal komplett abgeben. Und zwar bis zum Christ der Zurechtbringung. Wenn Christus auch die Juden die Vollendung des Gesetzes wird. Aber wird er erst, wenn er Beziehung sich in den Offenbar.
Wenn er spricht, fürchtet euch nicht, ich bin Josef, euer Bruder. Jetzt, Apostelgeschichte 7. Währenddem die Gesetzgebung auf dem Berge vollzogen wurde, fertigte ausgerechnet Aaron, allerdings im Auftrag der Volksmasse, unten am Fuß des Berges das goldene Kalb an. Und sie erklärten: Das ist der Gott, der dich Israel aus Ägyptenland geführt hat. Der ziehe vor uns her. Mose, der Mann Mose, der kommt nicht mehr. Christus, Jesus von Nazareth, der soll wiederkommen. Der Mann. Nicht? Wer spricht heute so? Wieder die Ältesten, wieder die Obersten. Der kommt nicht wieder. Goldenes Kalb ist selbstverständliche Brücke. Aber das ist der Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das ist eine allerhand private Sprache. Ja. Und jetzt spricht Gott. Gott, der Höchste, hat dieses Elendeste aller Völker herausgerufen und bis zu sich selbst gebracht, zu lesen. Und hat es gerettet aus der Hand aller Götter Ägyptens, zuerst lesen wir, aller Götter Ägyptens. Und hat ihnen gesagt, ich darf einmal so sagen, nachdem ich euch bis zu mir gebracht habe, dem Gott der Götter, mein liebes Volk, braucht ihr, seid ihr allen anderen Göttern nicht mehr verpflichtet, nicht mehr. Braucht ihr keine anderen Götter mehr anzuerkennen oder gar anzubeten. Ihr dürft es nur noch mit mir, dem Gott der Götter, zu tun haben. Das ist das Evangelium. So war es in der Wirklichkeit. Warum aber nun diese Gesetzgebung, die Einschaltung der Engel, die nach einer Stelle in Galaterbrief und in Römer 5, Vers 20 und Galater 4, Vers 2, ist das Gesetz durch Engel angeordnet zwischen die den Abraham gegebene Verheißung von Gott, ohne Bedingungen gegebene Verheißung, und die Erfüllung dieser Verheißung durch Gott selbst, ist das Gesetz dazwischen hinein geschoben worden, heimlich geschoben worden. So steht es da. Natürlich, da unser Gott, unserem Gott entgeht nicht die heimlichste Heimlichkeit. Das war immer ganz offenbar. Oh, so, bitte.
Diese Erkenntnis über die Anordnung des Gesetzes ist ausgeordnet wertvoll. Sie hilft auch einen Widerspruch zu benötigen. Im Neuen Testament werden wir nennen, niemand hat Gott je gesehen.
Ach.
Und bei der Gesetzesanordnung heißt es, Mose hat Gott gesehen, Gott hat mit Mose gesprochen. Da kann ein Leugner, der Schrift, kann sagen, selbst diesen Widerspruch. Im Neuen Testament heißt, Gott hat mit Mose
gesprochen.
Mose hat Gott geschaut,
das war die Welt,
heißt, niemand hat Gott gesehen.
Es heißt sogar von den 70 Ältesten, die mit Mose auf halber Höhe des Berges gehen konnten. Und sie aßen und tranken und schauten den Gott Israel. Also, danke schön. Ja, wir merken schon, in dieser Abendstunde können wir nur ganz kurze Stufen, eine Stufenleiter betreten, die aber Stein um Stein doch ein ganzes Gift Schmiede von göttlichen Wahrheiten und Herrlichkeiten darstellen dürfte. Weil sie nun erklärt haben, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, das hat der Gott vorher schon alles geprüft und gekannt. Deshalb hat er Engel jetzt dazwischen sich schalten lassen, denn wir lesen, Vers 41, erscheint das goldene Kalb, Apostelgeschichte 7, Vers 42, Gott aber, das ist der Höchste, der sie an sein Herz gezogen hatte, wandte sich ab und gab sie dahin, dem Herr der Himmel zu dienen und nicht mehr wem. Ihm haben sie ja die Liebe gekündigt. Das goldene Kalb ist der Gott. Und nicht der wunderbare Gott, Gott der Götter. Da gab er sie dahin, dem ganzen Heer der Himmel zu dienen. Das ganze Heer der Himmel aber besteht nicht nur aus braven, schönen Engeln von, nicht wahr? Sondern aus einer rechten und einer linken, haben wir gehört, das ganze Heer der Himmel. Ja, es müsste dann ja sein, dass sowohl Israel der linken Seite der Engel untergestellt worden sei und der rechten, nicht? Der ganze Herr der Himmel untergestellt. Tatsächlich, wir lesen im Anschluss zuerst von der Hütte des Moloch, dem sie gedient, die sie erstellt hatten und dem Moloch gedient haben, das ist die linke Seite. Der haben sie gedient in dieser Weise. Und der rechten Seite haben sie gedient, indem sie die Anordnungen dieses heiligen Gesetzes entfielen und für diese Gesetze gestellt wurden von heiliger Seite. Ja. Von diesem Gesetz, von dem Jesus immer spricht, habt ihr nicht gelesen, dass in eurem Gesetz geschrieben steht? An anderer Stelle, Matthäus 5, da sagt der Herr Jesus, glaube ich. Von diesem Gesetz, von dem Jesus immer spricht, habt ihr nicht gelesen, dass in eurem Gesetz geschrieben steht? An anderer Stelle, Matthäus 5, da sagt der Herr Jesus, glaube ich, wenn ich nicht erstaunt, 10-mal, habt ihr nicht gehört oder gelesen oder wisst ihr nicht, was zu den Alten gesagt ist? Wer gesagt hat, lässt er offen, in ganz feiner Weise, zarter Weise, lässt er offen, lässt aber die Antwort nicht offen, was er mit dieser feinen Andeutung zu sagen hat. Denn er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst deinen Bruder lieben und deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. So steht geschrieben. Und das sagt der Jesus. In Matthäus 5. Zu den Alten wurde gesagt, du sollst deinen Nächsten oder deinen Freund oder deinen Bruder lieben und deinen Feind hassen. Wie fährt er jetzt weiter?
Ich aber sage,
Also stehen wir Eurogesetz zu den alten gesagt ist und so weiter. Ganz fein. Die Differenzierung. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Das heißt, den Göttern und den Söhnen des Letzten und den Linken und der rechten Seite. Die Hütte des Zeugnisses war von der rechten Seite angeordnet und die Hütte des Moloch von der linken. Stimmt ganz genau. Zusammenfassen, Vers 52, Mitte, jetzt wird's scharf. Welchen die Ankunft des Gerechten zuvor verkündeten, die Propheten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beobachtet habt. Und dazu sagen wir auch den Galaterbrief. Vers 19, Vers 17 noch, dieses aber war es, schreibt Paulus, einen zuvor von Gott bestätigten Bund, nämlich mit Abraham, nur aufgrund der Verheißung, macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz, also so passende Ausdruck, passend, nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben, kommt gar nicht in Frage. Vers 19, warum denn nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, ja, goldenes Kreuz, nicht doch. Bis der Same käme, nämlich Christus, dem die Verheißung gemacht war, angeordnet durch Engel, und jetzt in der Hand eines Mittlers, bitte schön, angeordnet durch Engel, das ist eine ganze englische Ratsversammlung. Und jetzt heißt es, in der Hand eines Mittlers, ich weiß noch, ich hörte auch einmal die Themen, die hier gelesen haben, der Mittler war Mose, nicht? Nein. In der Hand eines Mittlers, die haben also, jetzt hatten sie ihr Gesetz beisammen, Gott hat es bestätigt, jawohl, so wird ihr es auf Israel geben. Jetzt, wer übergibt das Gesetz, das von einer Menge von Ratgebern beschlossen wurde? Wer überbringt das jetzt an den einen, den Mose? Mose war der Mittler Israel, der menschlichen Seite. Und der Engel, der auf dem Berge mit Mose redete, war der Mittler von der himmlischen Seite, von der Seite der Engel. Paulus der Seite, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, nämlich der Beruf eines Mittlers ist nur dann ein solcher, wenn er ein Abgeordneter einer Vielheit ist. Nur dann ist er Mittler. Also was haben wir im Deutschen für Bezeichnungsmöglichkeiten?
Kompromissantrag.
Bitte?
Ein Kompromissantrag.
Nein, ich meine jetzt für die Person, die ein Unterhändler, ja, also zum Beispiel, wenn zwei Lager, Indianerlager im Krieg sind, was ja bei den Christen nicht mehr gibt, ne? Und jetzt möchten sie Frieden schließen, dann sind das sogenannte, dann ordnet die Vielheit dieser und die Vielheit auf jener Seite je einen Sprecher, Parlamentär zu gut Deutsch, ab, oder einen Abgeordneten. Ich glaube, weil nicht alle mit allen sprechen können. Und dieser eine, den die Vielheit bestimmt hat, du bist unser Sprachrohr. Das ist der griechische, das griechische Wort, Begriff Mittler. Griechisch Mittler. Mittler. Das verstehen wir. Ein Mittler aber ist nicht von einem gesandt. Sonst dann wäre er ein Apostolos, dann wäre er ein Botschafter, ein persönlicher Botschafter von einem. Er wäre ein Botschafter oder ein Botschafter. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem. Gott aber ist einer. Ja, was heißt denn das?
Alles, was der Herr Jesus dann auch für Israel der Mittler war.
Kommen wir gleich darauf. Ja, noch einmal. wunderbar. Das Wort Gottes ist wirklich schärfer als jedes zweiseitige Schwert. Das war vorn und hinten auf Schärfste durch, bei uns und bei den anderen. Das heißt, ein Mittler aber ist nicht von einem gesandt. Von aber ist einer. Das heißt doch auch gleich. Es soll mir, spricht Gott, ja keiner kommen und etwa behaupten wollen, das Gesetz komme aus meinem Herzen. Dieser Mittler, dieser Engel, der aus dem Bergen mit Mose geredet hat, ist nicht von mir ausgesandt, also direkt nach meinem Herzen, nach meinem Wohlgefallen, nach meiner Forderung, nach meinem Willen, sondern ich habe den Engeln gewillt, dass ihr Wille und ihre Weisheit jetzt durch einen von ihnen, das war ihr Mittler, den Mose, den Mittler für das Volk Israel überbracht. Das ist die Situation. Ein Mittler ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Das ist eine so deutliche Sprache. Da lehnt Gott hundertprozentig vielleicht ab, dass die Forderungen des Gesetzes etwa sein Gesetz sein in dem Sinne nicht. Es ist insofern sein Gesetz. Es ist das Gesetz Gottes. Warum? Weil er insofern seine Sanktion dazu gegeben hat, dass er es den Engel überhaupt bewilligt hat, zu beraten, es ihnen zum Beschluss genehmigt hat und ihnen bewilligt hat, es auf das Volk Israel zu legen. Als äußerlich so, das Gesetz Gottes aber auch innerlich. Warum? Weil Gott darüber gemacht hat, dass nur die Worte aufgenommen wurden in dieses Gesetz. Und die Worte im Buchstaben, die Worte, die ohne einen Buchstaben zu ändern, auch genau dem entsprachen, was er im Geheimen seines Herzens mit seinem Sohn zu tun gedachte. Das klassische Beispiel dafür ist das eine Wort, als einer der Engel mit dem Vorschlag kam, an jedem Tage sollt ihr, hohen Priester, ein Lamm schlachten ohne Fehler. Da haben die Engel an den hohen Priester nach der Weise Aarons gedacht, haben an Absalom buchstäblich gedacht, die wir gelesen haben, Hebräerbrief, den gleichen nach aus, und ein Lamm schlachten ohne Fehler an jedem Tage, die hohen Priester. Hat Gott jetzt Ja sagen können? Genau das gedachte er, das soll geschehen mit meinem Sohn, denn wirklich lange an einem bestimmten Tage durch die Hohe Priester. Und so das Ganze ist, oder als sie sagten, verflucht sei der Mann, der am Holz hängt, hat Gott wohl auch Ja gesagt dazu, aber mit schweren Herzen. Ein Lamm ohne Fehler schlacht sie durch die Hohe Priester. Das ist schwerer Herzen. Ja, und so?
In der Nacht und Einweih, Paulus, dass das, was dort geschah, nämlich dass die Engel 430 Jahre nach der Verheißung Gottes an Abraham das Gesetz anordnete, vergleicht er damit irgendjemand, der ein Testament hat oder in ein Testament vorliegt, nachträglich an dem Testament, damit er hinzugefügt wird.
Hallo, sehr gut.
In der Welt hat man sehr hoch von der Fälschung. In der Welt.
Also, sein letztes Wort ist richtig, sieht ähnlich aus. Ja. Also bitte, ja.
Heißt es auch, das Gesetz ist das Mose gegeben und die Gnade und Wahrheit.
Hören wir nicht? Auf einmal hören wir Worte, die wir schon x-mal gelesen oder gehört haben und hören sie heute zum ersten Mal. Hören, mit hörendem Ohr. Aber wir müssen ja einigermaßen der Zeit nach zum Abschluss kommen. Ich darf nur etliche Stellen im Alten Testament erwähnen und schließen dann wieder noch einmal mit dem Blick auf 1. Mose 22, nämlich 2. Mose. Da laufen ja die Dinge. Wer es notieren will oder noch nicht notiert hat, 2. Mose 3, 2, da erschien ihm der Engel Jehovas in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Dass nun der Engel Jehovas, wie wir viele meinen, und ich auch lange gemeint habe, nicht Jesus ist, er geht aus dem letzten Zusammenhang ganz klar hervor. Wir beachten der Reihenfolge nach also wir wissen bei der Tötung der Erstgeburt in Ägypten da war wohl Gott der das verfügt hat aber derjenige der die Erstgeburt tötete war nicht Gott sondern ein Verderbensengel wenn der Verderber durchgeht wird er vorübergehen an den Türen mit dem Blut des Lammes bestrichen. In 2. Mose 23, Vers 20 lesen wir. Zion, die Erklärung dafür kommt nachher gleich, ich sende einen Engel vor dir her. Um dich auf dem Wege zu bewahren und dich an den Ort zu bringen, da spricht Gott zu Mose und dich auf das ganze Volk. Und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht, denn er wird eure Übertretung nicht verwehren. Denn mein Name ist in ihm. Was sehen wir hier? Genau das, dass Gott seinen Namen an wen verleiht? An Götzer, an Engelfürsten. Genau das. Nun spricht Gott in seiner Barmherzigkeit zu Mose. Ich habe einen Engel, ich habe euch dahin gegeben, den ganzen Heer der Himmel zu dienen. Ich sende einen Engel vor euch her und ich rate dir, ihn nicht zu reizen, sich vor ihm zu fürchten, denn er wird eure Übertretung nicht verwehren. So dass der Herr Jesus oder der Heilige Geist in der Weise, nein. Vers 23, und dieser Engel ist sein Engel, der Engel Gottes oder der Engel Jesu Christi, denn mein Engel wird vor dir herziehen und wird dich bringen. Und jetzt das Gewaltige im 2. Mose, nur noch einige Verse noch, im 2. Mose 32. Als Mose erkannte, die letzte Stunde Israel hat geschlafen wegen dem goldenen Kalb, er sagte zu Gott, ich bin bereit, mich preiszugeben für das Volk. Spricht Gott, Vers 33, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buche auslöschen. Und nun gehe hin, du, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir herziehen. Wenn wir eine solche Botschaft bekämen, auf irgendeiner Reise, dann wären wir überglücklich. Mose aber gar nicht. Vers 2 vom nächsten Kapitel 33. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden. Und die heißen vertreiben. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. So. Ist jetzt dieser Engel Gott selber? Nein. Ist es der Herr Jesus? Nein. Geht der Herr Jesus einen Weg, wo der Vater nicht mitgeht? Aha. Ich werde nicht in eurer Mitte hinausziehen, sagt er. Gott. Aber wen schicke ich vor euch her? Meinen Engel. Aber ich selber nicht. Unheimlich. Tragisch. Nachdem wir wissen, jetzt wie geht es weiter? Jetzt geht Mose mit seinem Familienzelt außerhalb des Saals. Wo der ganze Auskehrig des Volkes lager, wo es stinkt, wo die Hure, die Sabbatschänder, die Meineidigen und die Mörder und so weiter gesteinigt wurden und verbrannt wurden und so weiter, das heißt außerhalb des Lagers. Es geht Mose mit seinem Familienzelt und schlägt es dort auf und stellt sich da hinein. Gott hat verstanden. Mose hat gehört, wo ich die Sünde finde, wer der Sünde kann. Dort kann ich zusagen. Also, ja, ich bin mitten jetzt in der Sünde, mitten drin. Das kannst du sagen. Nachdem das geschehen war, finden wir in Vers 12 Folgendes. Und Mose sprach, Jehova, siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und es bittet er, ich habe doch Gnade vor dir nicht gefunden, und so weiter, und so weiter. Und jetzt spricht Gott, Vers 14, mein Angesicht wird mitgehen, das heißt jetzt, und ich werde dir Ruhe geben. Und Mose spricht zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von ihnen. Und woran soll ich es denn, soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns hinaufziehst. Das Angesicht Gottes, das ist Christus. Das Angesicht Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Lass leuchten dein Angesicht über uns. Erhöhe dein Angesicht über uns. Und da sie begannen, das Angesicht Jehovas zu suchen, legte der Herr einen Hinterhalt bei ihren Tempel. Und so weiter und so weiter. Und Johannes der Täufer fiel vor dem Angesicht des Herrn her. Jesus, das Angesicht Gottes. Und jetzt hat Mose gewusst, sein Angesicht, das bist du selber. Natürlich hatte er noch nicht die Differenzierung zwischen Vater und Sohn gekannt. Wie wir. Aber jetzt identifiziert Mose im Geiste Gottes was. Dein Angesicht ist identisch mit dir. Nicht? Wenn du nun selbst mit oder weil du nun selbst mit uns siehst, ist alles in bester Ordnung. Also sehen wir, Götter, Engel, mein Engel, der Engel Jehovas, ist weder Gott noch Christus. Jetzt verstehen wir auch dieses sonderbare Wort, aber der Zeit nach schließen wir doch heute Abend und nehmen dann das nächste Mal, das wäre dann am 5. Januar, wenn der Herr will, dieses Thema noch abrunden, noch einmal vor. Und dann besonders die Zusammenhänge mit Abraham und Isaak. Nun, jenes Wort. Vielleicht habe ich es hier notiert, es wäre fein, wenn wir das gerade noch aufschlagen könnten. Da steht mit einem großen Propheten. Ah ja, ich habe es hier auch am Schluss. Jesaja 63, Vers 9. Schön. Jesaja, ein berühmtes Wort. Und das verstehen wir jetzt. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Das ist der Vater. Und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. Nicht sein Angesicht hat sie gerettet, sondern der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. Da haben wir Gott. Dann haben wir den Sohn, das ist das Angesicht Gottes, des Vaters. Und dieses Angesicht des Vaters hat einen persönlichen Adjutanten, und das ist sein Engel. Und diesen hat er bestimmt, vor dem Volke herzugehen. Nicht? Vor dem Volke herzugehen, um die Kanäle zu schlagen. Und er selbst zog mit in ihrer Mitte. Wunderbar. So wird Israel in diesen Tagen heute und in nächster Zukunft nicht von Gott selbst und von Jesus Christus gerettet, sondern von Michael, ihrer Engelfürsten. Ja, und so schließt das ganze Bibelbuch in Bezug auf Israel. Siehe, ich, Jesus Christus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu offenbaren. Offenbarung 22, Vers, so und so. Dann danke ich euch. Wir dürfen heute Abend Zusammenhänge beachten, indem wir zurückkommen auf die gewaltige Darstellung der Opferung Isaaks im Vorbild durch Abraham und gehen aus von einem Wort aus dem Hebräerbrief, das uns allen bekannt sein dürfte, aber in diesem Zusammenhang grundlegend vor uns steht. Hebräer 10, Vers 4. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Deshalb, als er, Christus, in den Kosmos kommt, spricht er. Wir fragen uns gleich, an wen ist das folgende Wort des Herrn Jesus gerichtet? An den Vater, an Gott. Als er in den Kosmos kam, spricht er Schlachtopfer und Speisopfer. Hast du nicht gewollt? Erstens. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Eigenartige Zwischenbemerkung vom Sohn. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du, zweitens, kein Wohlgefallen gefunden. Gott hat alle diese Schlachtopfer, der vier Opfer, die das Gesetz fordert, weder gewollt noch Wohlgefallen daran gefunden. Da sprach ich, der Sohn, siehe, ich komme, kommt eine wichtige Bemerkung hier in Klammern, richtig gesetzt, in der Rolle des Buches, des Gesetzes, steht nämlich von mir geschrieben. Von mir geschrieben. Wir merken sofort, einen Leib aber hast du mir bereitet, zu welchem Zweck? Ein Menschenleib, der sterblich ist, der vom Feind gepackt werden kann, getötet werden kann, vor der Menschwerdung, vor der Erniedrigung des Sohnes Gottes, war er ja unantastbar für jedes Geschöpf, von Satan bis zu irgendeinem Gegner Gottes. Er ist als Mensch. Und als Mensch, in Menschengestalt, war er in einem göttlichen Bilden gesehen, verglichen mit seiner Gesamtherrlichkeit, mit der er das All erfüllt hat, war er im Vergleich zu seiner Gesamtherrlichkeit zur Ferse geworden. Jakob heißt ja auf Deutsch nicht Fersenhalter, sondern einfach Ferse vorerst. Da ist er zur Ferse geworden, damit das Wort Gottes an Adam, Eva und die Schlange erfüllt werden können. Du, alte Schlange, wirst ihn in die Ferse stecken. Die Ferse ist am menschlichen Leib das unterste, hinterste und letzte Glied der Erniedrigung, das sich immer am tiefsten in den Staub der Erde drückt, um alles andere zu tragen. Stellt die tiefste Erniedrigung des Christus dar. In den Staub der Erde ist er sich jetzt. Und da konnte die Schlange ihn stechen, in die Ferse. Nun, einen Leib hast du mir bereitet, damit ich diese Schlachtopfer, das dir, Gott, Vater, wohlgefällig ist und das du gewollt hast, ausgeführt, vollbracht werden kann. Den Leib bereitet. Und der Sohn, jetzt kommt etwas Wichtiges. Nachdem wir im Neuen Testament dreimal zur Kenntnis nehmen, wie wir wollen, müssen, wenn es uns schwerfällt, oder dürfen, wenn wir froh sind, dass so ist, dass das Gesetz angeordnet wurde vom Engel. natürlich unter dem Vorsitz Gottes. Und zwar nur, wenn wir so sagen dürfen, innerhalb der Fraktion der Rechten, himmlischen Ratsversammlung Gottes. Die Linke war nicht dabei, die Opposition. Die Rettungszeuer ging aus seiner Rechten für sie hervor. Steht geschrieben. Gott hat den, Christus hat den Vorsitz ausgeübt und die beratenden Engel, der heiligen Engel, die nun ihre Anträge stellten, hat er erst dann zum Beschluss erhoben, das heißt ins Gesetz aufnehmen lassen, nachdem der vorgeschlagene Wortlaut ohne Wissen der Engel, ohne Wissen der Antragsteller, der damaligen oder dieser hohen gesetzgebenden Behörde, ohne dass die es wussten, hat Gott ihre Anträge nur dann zum Beschluss erhoben und ins Gesetz aufnehmen lassen, wenn bis und mit dem Buchstaben es mit dem übereinstimmte, was er vor aller Kreatur verborgen mit seinem Sohn zu tun gedachte für die gefallene Schöpfung. Beispiel, wenn ein der Antrag unterbreitet wurde, an jedem Tage sollt ihr ein Lamm schlachten ohne Fell. Die Engel hatten an das gepasste Lamm gedacht. Zustände. Hat der Vater das bewilligen können? Ja, aber so wie er es vorausschaute. Er hat, sollt ihr, das sind die hohen Priester, die müssen ja das Lamm, das Buchstäbe geschlachtet. Haben die hohen Priester das Gotteslamm geschlachtet? An jenem Tage, an einem ganz bestimmten Tage, war es ohne Fehler. Hätten wir zu und zu. Ist Christus des Gesetzes Erfüllung in einer so wunderbaren göttlichen Weise, dass die Weisheit Gottes umso wunderbarer vor uns steht, uns triumphiert, währenddem er sein Wort unter Beweis stellt, auch die Himmel sind nicht frei in seinen Augen und seinen Engeln lädt er Irrtum zu erlassen. Und wenn Jesus auf Gesetz zu sprechen kommt, sonderbarerweise, in der Regel, so viel ich weiß, durchweg. Entweder spricht, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Wer da gesprochen hat, ist vor allem übertroffen gelangt. Dann sagt er immer wieder, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Ja, wo ist denn er? Wenn er sagt, euer Gesetz, auf das Volk Israel gehört, sonderbar. Wenn er sagt, im Gesetz, nachdem jeder, der dagegen sündigt, ohne Barmherzigkeit sterben muss. Ohne Barmherzigkeit. Wenn er sagt, wenn euer Gesetz für den Alten ist gesagt, du sollst deinen Bruder lieben und deinen Feind hassen. Versteht ihr schon? Im Gesetz? Ist das vor Gott nur gefällt? Will er das? Ich aber, sagt der Jesus, sage euch, liebe den, eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und so weiter. Segnet die euch fluchen. Das habe ich ja. Genau das Gegenteil. Wir möchten hier nur die Dinge schnell uns vergegenwärtigen, Zusammenhänge, die nicht in unseren Herzen entstehen, sondern Dinge, Probleme, die uns das Wort Gottes selber vor die Augen führen. Ich freue mich immer so, wenn der Herr Jesus angegangen wurde, meistens hinterlistig, aus dem Hinterhalt, mit verfänglichen Fragen, wie er in jeder Lage eine Antwort bereit hatte, die einfach die betreffenden, listigen Fragesteller zum Schweigen brachten. Nun heißt es wieder, sie warten nicht mehr, ihn zu fragen. Wenn es sich um schwere Probleme handelt, wie zum Beispiel, wenn sie richtig ihm sagen, der Messias, er stellt die Frage, er stellt die Frage zu einer vorsichtigen Frage, der Messias, was meint ihr, wessen Sohn ist er? Sie sagen, komm, darf ich. Und jetzt der Herr Jesus. Wie ist das möglich, wenn David selbst ihn, den Messias, sein Herrn nennt? Herrn, im Sinne von Gott, der Herr, nennt. Wie kann er sein Sohn sein? Das kennen wir. Solche Probleme, die Bibel stellt, sogenannte Unmöglichkeit oder gar Widersprüche, die sind für die Weisheit Gottes direkt eine Gelegenheit, sich als Weisheit Gottes zu offenbaren. Die Probleme, die die Schrift des Gottes schön, die sind in der Weisheit Gottes alle umso wunderbar, herrlicher gelöst, aus dem Worte Gottes, als die Dinge vorerst als unlösbarer Widerspruch vor uns stehen oder in irgendeiner Weise als unmöglich da zu stehen scheinen. Nun, hierher folgt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, der Sohn natürlich den geheimen Willen des Vaters erkannt. Der Vater wollte nicht die Tiere opfern. Hat ja an ihm kein Wohlgefallen. Und im Psalm, welcher ist es, 40 oder 44, wo das Wort vorkommt? Da heißt 40, da heißt noch, Hast du Gott nicht gefordert? Also, Gott hat die Tieropfer nicht gefordert, nicht gewollt und kein Wohlgefallen dran gefunden. Er hat es Engeln bewilligt, zu einem Gesetz zusammenzustellen, hat ihnen weiter bewilligt, dieses von ihnen angeordnete Gesetz auf das Volk Israel zu legen. Er wusste, Gott wusste, und der Sohn wusste, dieses Gesetz, nach der Meinung der Engel, Israel zum Guten gegeben. Das sind wirklich dieses heiligen, gerechten und guten Gesetzes als göttliche Ziel gelangen möchten. Das war die Meinung der Engel. Gott wusste, das Gegenteil wird der Fall sein. Dieses heilige, gerechte und gute Gesetz von heiligen Engeln gegeben, unter der Kontrolle Gottes, bewirkte am Volk Israel am Fleische was? Dass alle schlummernden Sündentriebe des Fleisches geweckt wurden, dass die ganze Verwirklichkeit eines menschlichen Herzens und Sinnes und Rachens und Jugendahn offenbar wurde. So dass Paulus feststellen muss, in dieser Beziehung hat das Gesetz einen Dienst des Todes getan. Und das Gesetz vermag nicht zur Vollendung zu bringen. Und zum Glück steht in Römer 8, Vers 3 oder 4, Gott aber tat das dem Gesetz unmöglich. Das dem Gesetz unmögliche tat Gott, indem er sämtliche Vorschriften des Gesetzes auf der Summe aller Tieropfer in der Person und Menschengestalt seines Sohnes vollbringen ließ unter göttlichem Wohlgefallen. Er war nicht nur der Mann, das Mann, das Männliche, ohne Zähne, er war ja auch das Böcklein, das Sündenböcklein, auf das die ganze Sünde gelegt war. Er ist der Stier, der geschlachtet wird. Er ist die junge rote Kuh. In jeder Hinsicht, was mit dem Blut der Tiere geschah, Ohrläppchen, Daumen, große Zehe, besprengen und alles das, geschieht in göttlicher Realität und Wirklichkeit und Herrlichkeit im Geiste alles durch das, was Gott mit seinem Sohn getan hat. Da hat er, nachdem das, was die Engel boten, angeordnet hat. Ich sage immer wieder, unter der Kontrolle Gottes gesetzt. Vor ihren Augen ein großer Fehlschlag, sich als großer Irrtum erwies, gegenüber dem, was sie bezwecken wollten. Hat Gott durch Christus, der Erlösungstag von Golgatha und allen damit verbundenen Gottes Wirkungen, hat Gott durch seinen Sohn dieses Gesetz bis auf den Buchstaben erfüllt, sodass das Gesetz von Engeln gegeben, weil von Gott sanktioniert. Damit hat Gott auch die letzte Verantwortung übernommen. Hat er nun durch Christus jede Gesetzesforderung wunderbar, vollkommen erfüllt. Und so steht jetzt, nachdem wir an Christus glauben können und in ihm, dass die Summe aller Opfer in göttlicher Vollendung schauen dürfen, wird vor unseren Augen und in unseren Glaubenshänden beim Lesen des Gesetzes, beim Lesen des Alten Testamentes, wird jeder Buchstabe, der sonst tötet, lebendig, zu Geist und Leben. Das habe ich auch gedreht, das ist ja Wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, das ist das Wahre. Und jetzt kommt das Wichtige, also zu der ersten Kraft, der ersten Willen. Und selbst, Gott selbst versucht niemand. So. Und 1. Mose 22, wie beginnt? Nach diesen Dingen versuchte Gott den Abraham. Jetzt schlagen wir den Römerbrief auf. Römer 3. Vers 28 oder 27 schon. Wo ist denn der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden, durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetz des Werke. Das ist unser Klar, sein Kindes Dasein. Seit Luther. Und vorher natürlich auch schon. Aber, Kapitel 4, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleische gefunden habe? Denn, das wollen wir genau aufpassen, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, dann hat er etwas zu rühmen. Bitte schön. Ist doch so. Aber nicht vor Gott, ja, wenn er etwas zu rühmen hat. Aber nicht vor Gott, vor wem denn? Vor wem denn? Vor Geschöpfen, vor Engeln und Menschen.